Grüße, Freunde des Rennsports! Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der neue Termin für den Saisonstart ist offiziell. Am 26. und 27. Februar geht es in Saudi-Arabien los mit der Saison 2021. Außerdem reden wir über die neue Sim-Racing-Meisterschaft der Formel E, die Notwendigkeit von Nachtrennen, harsche Kritik von einem ehemaligen Fahrer und gute Neuigkeiten für Fans in Österreich. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Der große Wintereinbruch in Deutschland liegt hinter uns. Überall in der Republik liegt Schnee, außer bei mir vorm Fenster. Dafür ist der Himmel blau und kein Wölkchen ist zu sehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt mit diesen Wettereindrücken, die mich, glaube ich, ganz gut stimmen. Gebe ich ab an Tobi Wirtz, der auch mit dabei ist. Wie sieht das Wetter bei dir aus?
Ein wunderschön. Ja, das Wetter bei mir ist relativ ähnlich. Es ist auch diese Woche durchaus mal ein bisschen schlechter gewesen, hat einiges geschneit. Ich arbeite ja in der Eifel und das war da, ich sag mal, zum Teil richtig weiß, aber jetzt geht's aktuell wieder. Es ist ein bisschen wärmer geworden und die Sonne scheint, wie das eigentlich immer sein sollte.
Wir hatten lange diesen Wetterbericht nicht mehr. Das war ja früher Tradition im E-Pod, dass vor jeder Episode erstmal das Wetter abgeklärt wurde. Ich dachte, das bringe ich einfach mal zurück, um der alten Zeiten willen. Um der neuen Zeiten willen blicken wir aber in unserer, naja, ganz neu ist die Rubrik jetzt auch nicht mehr, auf die News, auf die Nachrichten, auf die Meldungen der letzten Woche. Für all diejenigen, die es ein bisschen was verpasst haben und nochmal auf Stand kommen wollen zu dem, was wir heute besprechen, gucken wir auf die Nachrichten. Frischer Termin! Der Start in die Saison 2021 ist offiziell nach Diriyah in Saudi-Arabien verlegt worden. Mit zwei Nachtrennen am 26. und 27. Februar soll es jetzt endlich losgehen.
Frische Serie. Die Formel E will eine neue Sim-Racing-Liga an den Start bringen. Unter dem Namen Accelerate geht es ab dem 28. Januar los mit E-Sportlern, Fahrern und Influencern im Preistopf 100.000 Euro.
Frische Kritik. Loic Duval sorgt im Formel-E-Kreisen für Stirnrunzeln. Der heutige DTM-Pilot findet, man hört nur gute Sachen über die Elektroserie, weil die Fahrer fürs Fahren bezahlt werden. Und die Autos selbst machen offenbar keinen Spaß?
Und frischer TV-Deal. Der ORF hat seinen Fernsehvertrag um 3 Saisons verlängert. Bis einschließlich 2023 laufen die Formel-E-Rennen jetzt bei ORF 1 und ORF Sport Plus.
Da war dann doch ganz schön viel los. Eigentlich wäre ja heute die große Santiago-Vorschau angesetzt gewesen. Der E-Prix wurde dann allerdings verlegt, wegen einer Einreisesperre für Personen aus Großbritannien. Da haben wir schon ganz lange drüber geredet. Und deswegen kann die Formel E nicht in Chile fahren, zumindest nicht im Januar. Deswegen machen wir heute keine Vorschau auf den Santiago-E-Prix, sondern reden über den neuen Termin für den Saisonstart. Haben wir beim letzten Mal schon vermutet, war ja eigentlich auch klar, der Saisonstart ist jetzt am 26. und 27. Februar in Diriyah. Tobi, ist das eine gute Strecke für den Saisonstart? Eigentlich haben wir uns ja alle auf Chile eingestellt gehabt.
Ja, mir persönlich wäre Chile auch deutlich lieber gewesen. Zum einen, weil wir dann nicht so lange hätten warten müssen, na klar. zum anderen, weil ich finde, dass Chile auch die deutlich interessantere Strecke ist. Diriyah, da hat schon in den vergangenen beiden Saisons der Saisonauftakt stattgefunden. Die Strecke ist an und für sich eher untypisch für die Formel E. Sie hat relativ viele Kurven, auch relativ viele geschwungene, zum Teil langgezogene Kurven. Und das ist ja was wir auch schon in Valencia gesagt haben, das ist eher untypisch für eine Formel-E-Strecke. Und außerdem ist auffällig, dass es in den letzten beiden Jahren in Diriyah immer Probleme mit den Streckenverhältnissen oder besser gesagt mit dem Grip gab. Ja, 2018 beim Debüt hat es geschüttet ohne Ende und die Strecke stand zum Teil richtig unter Wasser. Ja, und 2019 hatten wir relativ starken Wind, weshalb tonnenweise Sand auf die Strecke gepustet wurde, was auch das Fahren nicht wirklich zu einer Freude hat werden lassen. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an das Qualifying noch zurück, wo es den einen oder anderen Unfall auch gab wegen der Streckenverhältnisse. Daher ist, ich sag mal, geht man eher mit gemischten Gefühlen nach Saudi-Arabien. Aber was in meinen Augen viel, viel wichtiger ist, dass es endlich mal losgeht.
Ja, absolut. Und das war ja letztes Jahr oder letzte Saison noch nicht mal, dass da viel Sand auf der Strecke liegt. Damit muss man auf jeden Fall auch rechnen in 2021, dass da ein bisschen Wind auf der Strecke liegt. Aber die...
Wind auf der Strecke liegt?
Wind auf der Strecke liegt, genau. Sand auf der Strecke liegt natürlich. Erstmal denken, dann reden. Klassischer Fall. Nee, aber in Vorbereitung auf das Rennen haben die versucht, den Sand von der Strecke zu pusten, mit so Laubgebläsen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die damit wirklich wie Sand gestrahlt wurde, die Strecke. Also der ganze Grip, der da potenziell auf dem Asphalt noch drauf war, haben sie damit auch weggepustet. Also das waren zwei Pannen irgendwie. Einerseits die Strecke weggeschmirgelt und andererseits dieser Regen. Also das war unglaublich. Trainings wurden abgesagt, das ist unfassbar. Wie oft regnet es in Saudi-Arabien im Jahr? Ein Tag, drei Tage und weiß ich nicht. Einer von dieser Tage hat die Formel E eben erwischt. Deswegen war es schon im ersten Jahr ein bisschen, stand die Formel E-Welt ein bisschen Kopf in Saudi-Arabien. Aber Tobi hat es schon gesagt, ist eher untypisch die Strecke für die Formel E. Ne? 21 Kurven gibt es insgesamt, das sind unheimlich viele. Und die sind halt so richtig geschwungen. Es geht immer nach links und rechts und links und rechts. Ich finde das großartig. Das hat so ein bisschen was. Und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster von Suzuka. Da gibt's ja diesen ersten Sektor mit den S-Kurven. Aber dieses Mal ohne Auslaufzonen, sondern zwischen engen Mauern mit Höhenunterschieden. Ich finde, die Rea ist das Suzuka der Formel E.
Was diese Stelle angeht, möglicherweise, da geht es tatsächlich mal links und dann rechts und dann wieder links und dann wieder rechts. Das erinnert schon fast an die erste Sektion in Suzuka. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die Strecke andererorts dann doch etwas mehr Formel-E-Feeling aufkommen lässt. Ja, zum Beispiel die 90-Grad-Kurve vor der langen Geraden, dann am Ende der Geraden die Rechts-Links-Schikane. Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, man ist tatsächlich ein bisschen besser vorbereitet in Saudi-Arabien, als das in den letzten beiden Jahren der Fall war. Wenn man sich erinnert, im letzten Jahr musste die Strecke ja sogar umgebaut werden, weil in Kurve 4, glaube ich, war es, der Asphalt an der Kurveninnenseite aufgebrochen ist. Und da Brandon Hartley im Dragon einen bösen Unfall hatte, weil er einfach komplett die Haftung verloren hat, weil da auf einmal kein Asphalt mehr war, wo er lang fuhr. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen besser auch organisatorisch vorbereitet ist.
Spektakulär dürfte es allemal werden, denn die Formel E absolviert in Saudi-Arabien 2021 ihre ersten zwei Nachtrennen unter Flutlicht. Das Ganze wird mit erneuerbaren Energien irgendwie betrieben. Da wird hydriertes Pflanzenöl, sagt die Formel E, genutzt, um den Strom zu generieren. Noch dazu kommen nicht klassische Flutlichtlaternen irgendwie zum Einsatz, sondern halbwegs energiesparende LED-Lampen. Trotzdem muss man sich fragen, klar, Nachtrennen hat eine gewisse Faszination, aber braucht die Formel E sowas wirklich?
Tja, ist eine sehr gute Frage. Was wir natürlich dazu sagen müssen, das Rennen in Saudi-Arabien ist etwas anders organisiert, sag ich mal, was den Zeitplan angeht. Und zwar finden da die beiden Rennen des Doubleheaders an Freitag und am Samstag statt, wie wir das auch schon in der letzten Saison hatten. Und ich sag mal, gerade für hier mitteleuropäische Verhältnisse ist Freitag Nachmittag wahrscheinlich nicht der Zeitpunkt, wo man es gewohnt ist, dann noch ein Rennen zu sehen. Und ja, das ist ja mit einer der Vorteile der ganzen Geschichte, dass man dadurch die Startzeit deutlich nach hinten schieben kann, dass man, ich glaube, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist das, wenn das Rennen startet, ja, dass man hier an auch für den Freitag etwas mehr Zuschauer vor den Fernsehgeräten sich erhofft.
Klar. Letzten Endes, um nochmal zu dieser Energiefrage zurückzukommen, zwar sind das jetzt LED-Lampen und die verwenden wenig Energie, aber besser als wenig Energie zu verwenden, ist es eigentlich gar keine Energie zu wenden. Und, oder manch einer würde vielleicht sogar sagen, zu verschwenden. Es ist, naja, man hat ganz doof gefragt, reicht das Licht der Sonne am Tag nicht aus? Also,
ja, es sollte man denken, ja, denn, gut, wie gesagt, ja, das ist ja was im Mittleren Osten sehr beliebt geworden ist in den vergangenen Jahren, da Rennen unter Flutlicht auszutragen, auch in anderen Rennserien. Und ja, man erhofft sich davon halt noch etwas, ein etwas größeres Alleinstellungsmerkmal. Ich persönlich muss sagen, ich brauche sowas nicht.
Vielleicht sind wir auch aber einfach die großen Partypooper und richtige Spielverderber. Es ist natürlich cool, aber ich glaube, letzten Endes ist das größere Problem als ein Nachtrennen wohl das Rennen in Saudi-Arabien, weil irgendwie ist auch allen Beteiligten das klar. Das ist ein Land, wo die Menschenrechte in der Vergangenheit nicht unbedingt immer an oberster Stelle standen. Deswegen gibt es berechtigte Kritik nach wie vor am Rennen. Das hat die Formel 1 erlebt, als sie ihren großen Preis von Saudi-Arabien angekündigt hat. Das hat die Rally Dakar erlebt, die momentan stattfindet. Die fährt auch durch Saudi-Arabien und durch die Wüste da. Da steht der Extreme E bevor. Die möchte im März ebenfalls in Saudi-Arabien fahren. Und im Februar ist eben die Formel E dran. Auch die muss einiges abkriegen. Und vielleicht auch zu Recht dafür, dass sie in Saudi-Arabien fährt. Ja, um das als Nachtrennen anzuschließen. Es ist natürlich nicht ganz ideal, bei Nacht zu fahren, wenn man so ein Spielverderber ist wie ich. Aber ich glaube, es gibt größere Probleme als Nachtrennen beim Diriyah Ebrie.
Denke ich auch. Und ja, wie gesagt, ich meine, es ist ja ganz klar, ja, hier in Deutschland kommt ein Formel-1-Rennen nur dann zustande, wenn aus der Not eine Tugend gemacht wird und wenn die Rennserie unbedingt eine Strecke braucht, die die benötigte Infrastruktur hat und die relativ kurzfristig zur Verfügung stellen kann, ja, wenn es darum geht, möglichst viel Geld zu kassieren, dann sind dann eher solche Länder dann doch das Ziel.
Während wir jetzt warten auf den Ebrie in Diriyah, können wir uns ein bisschen vergnügen mit Simracing. Das ist jetzt Versuch Nummer 5 der Formel E nach Race-Off, nach Las Vegas E-Race, nach Ghost Racing, was auch immer das war, nach der Race-at-Home-Challenge im letzten Jahr, gibt es jetzt Accelerate, zu Deutsch beschleunigen. Erneut über R-Faktor 2. Dieses Mal allerdings eine eigene Sim-Racing-Liga mit Energiesparen und mit Attack-Mode, mit all den Faktoren, die die Strategie der Formel E so ausmachen. Beides sind schon seit längerer Zeit Funktionen im Spiel, die die Formel E bei der Race-at-Home-Challenge fast unglaublicherweise gar nicht genutzt hat. Fairerweise, na gut, Attack-Mode gab es im Sommer noch nicht, aber Energiesparen ging ganz sicher. Ich weiß nicht, ob die Formel E keinen Bock hatte, dass da Autos ausrollen oder sowas, dass dann Kritiker sagen können, noch nicht mal im Virtuellen können die Autos ein ganzes Rennen absolvieren. Keine Ahnung. Es ging jedenfalls schon zum Zeitpunkt der Race-at-Home-Challenge. Jetzt soll's aber klappen. Accelerate, Tobi, Sim-Racing und die Formel E. Das war bisher immer gut gemeint, schlecht gemacht oder Pech gehabt. Blick mal zurück für uns auf die Race at Home Challenge. Wie war die für alle so?
Naja, ich muss ein bisschen aufpassen. An und für sich war es gar nicht so schlecht, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man tatsächlich nur 3 verschiedene Strecken zur Verfügung hat und dann 8 Rennen da aber austrägt und dann auch Woche für Woche, ja, wie gesagt, in Verbindung mit den Challenger Races, ja, wo man dann, ich sag mal, vielleicht 6 semi-professionelle oder professionelle Sim-Racer hat, die gegeneinander fahren und das Feld dann anschließend mit mittelprächtigen Rennfahrern, die mal sich im Simracing ausprobieren oder sonstigen Influencern auffüllt. Naja, ich weiß nicht, das ist richtige Spannung kam da auf jeden Fall nicht auf. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mir definitiv die Rennen der echten Rennfahrer deutlich lieber angeguckt habe. Und ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch, was da wieder auf uns zukommt. Denn ich musste schlucken, als ich gesehen habe, dass vorher eine Qualifikation ausgetragen wird, bei der genau 3 von 24 Startplätzen ausgefallen werden. Was ja heißt, dass man 21 Startplätze in irgendeiner Form schon wieder fest vergeben hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich befürchte oder ich gehe davon aus, das sind, ja, wie gesagt, ein paar etwas größere Namen, die man sich ranholt und oder Personen, die irgendwelche Managementverbindungen zum Formel-E-Umfeld haben. Und ja, dass da auch, ich sag mal, die Spannung überschaubar sein wird.
Ja, wie du sagst, ich stimme dir zu, dass bei der Race at Home Challenge, dass die Idee war super, genau wie Accelerate. Irgendwie ist Accelerate jetzt 9 Monate zu spät. Wenn die Formel E das irgendwie im ersten Lockdown 2020 gemacht hätte, wäre das fantastisch geworden. Das soll ja so ein bisschen F1 E-Sports Gefühl bekommen. Also diesmal sollen die Teams wirklich FahrerInnen unter Vertrag nehmen und so als so den Mentoren zur Seite stellen und dann gibt's eine Teammeisterschaft und Preisgelder und all sowas. Also das soll angelehnt an F1 E-Sports werden. Aber bei der Race at Home Challenge war das einfach viel zu lange und viel zu langatmig. Das war am Ende unheimlich nervig für alle, die da, das klingt so doof, für alle, die nicht gerade gefahren sind. Die Fahrer, die wir gesprochen haben, wir hatten hier im E-Pod Daniel Abt zu Gast und Sebastian Buemi zu Gast im vergangenen Jahr. Beide waren genervt von der Race at Home Challenge und ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Und auch dein Punkt mit den Sim-Racern möchte ich nochmal unterstreichen. So, warum nicht ausschließlich mit Sim-Racern, sondern wieder mit den leidigen Influencern und irgendwie Z-Fahrern oder so? Ich werden einige Fahrer sehen, die bei der Race at Home Challenge dabei waren, das kann ich schon verraten. Wer noch nicht, aber es wird Fahrer geben, die bei der Race at Home Challenge waren und jetzt auch einen Platz gesichert bekommen haben bei Accelerate. Es wird also vom Niveau her nicht ganz schlecht sein. Aber mich nervt es einfach, dass die Formel E immer wieder auf ihre Influencer setzt. Ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, versteht mich nicht falsch, aber das ist schon so in die Hose gegangen mit dieser Fernsehsendung, die wir damals hatten. Ich weiß doch nicht mal.
Genau das wollte ich auch gerade ansprechen. High Voltage
hieß. Ah, oh, so hieß die. Das war eine Katastrophe. Und also, lernt die nicht da draus, die Formel E? Ich bin ein bisschen erzürnt darüber. Natürlich müssen wir abwarten, wie viele Plätze jetzt von InfluencerInnen aufgefüllt werden. Wenn das jetzt nur 2 Autos sind, mein Gott. Aber wenn da KSI wieder rangelassen wird in die Nähe von einem virtuellen Formel-E-Auto, dann kotze ich im Doppelstrahl. Naja, ich will es nicht verreißen und zerreißen jetzt, bevor es überhaupt anfängt. Am 28. Januar geht es los. Hoffentlich mit ein paar mehr Strecken und hoffentlich wird es ein bisschen spannender mit Energiesparen und Attack Mode.
Ja, ich fürchte auch, dass wir das Thema auf jeden Fall hier nochmal ansprechen werden im Podcast. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe einfach mal das Beste.
Dann bleibt uns noch eine große Diskussionsrunde, Tobi. Als hätten wir nicht gerade eben uns schon genug aufgeregt, geht es jetzt in Richtung Loïc Duval. Der hat ordentlich gegen die Formel E gewettert und das ist ein Thema, an dem wir heute nicht vorbeikommen. Loïc Duval seines Zeichens zwischen 2015 und 2017 bei, glaube ich, insgesamt 28 Formel E-Rennen angetreten. Warum ist der jetzt schon wieder in den Schlagzeilen, Tobi?
Ja, und zwar er ist deshalb in den Schlagzeilen, weil er seine Meinung gesagt hat, vereinfacht ausgedrückt. Und zwar in einem Interview bei Autosport, ja, hat er gesagt, dass für ihn die Formel-E-Autos einfach nicht schnell genug seien und dass es einfach keinen Spaß machen würde, sie zu fahren. Die Fahrzeuge hätten zu wenig Leistung, würden zu wenig Grip bieten und dass die anderen Klassen, denen er angetreten ist, LMP, DTM, Super GT zum Beispiel, würden viel mehr Spaß machen. Und die Fahrer, die in der Formel E fahren und die Autos loben, würden das nur tun, weil sie fürs Fahren bezahlt werden. Ja, das ist natürlich, sind natürlich ein paar interessante Aussagen bei, sage ich mal.
Ja, lass uns das mal nacheinander auseinandernehmen. Also ohne ihn zerreißen zu wollen, ähnlich wie wir das gerade schon bei Accelerate fast getan hätten. Der kennt die Formel E schließlich ja noch viel besser als wir. Also wir können viel labern, wir können viel schreiben, aber letzten Endes sind wir noch nie in einem Formel E-Rennen mitgefahren. Deswegen muss man das natürlich ernst nehmen, was Loïc da sagt. Also Punkt 1, die Autos sind nicht schnell genug. Frage ich mich, müssen sie das? Also ich meine, bei der Formel E geht's doch gar nicht darum, die Hünaudière gerade in Le Mans runterzuheizen, sondern die ist halt für Straßenrennen gebaut. Na klar, sind die Autos nicht schnell, wenn man nur auf Straßenkursen fährt, oder?
Nee, natürlich nicht. Ich sag mal, da man denkt eigentlich, Motorsport ist doch ja alles so mehr oder weniger das Gleiche. Aber ich sag mal, gerade bei der Formel E sind die Unterschiede zu den anderen Rennserien, in denen Loïc Duval auch zum Teil parallel während seiner Formel E-Karriere gefahren ist, dann doch zum Teil frappierend. Ja, und man schafft mit einem Formel E-Auto keine 380 km/h in Le Mans. Ja, natürlich nicht. Und dafür ist es aber auch nicht gedacht. Ja, sondern es geht da ganz klar darum, hier die Technik emissionsfreies Fahren mit Elektromotor und Batterien zu demonstrieren in den Städten auf engen, zum Teil winkligen Stadtkursen. Und da sind ganz andere Voraussetzungen gegeben als in vielen anderen Rennserien.
Das ist genau die Sache, die man doch so Formel-E-Kritikern sonst immer entgegenwirft, die sagen, die Formel 1 ist viel besser. Das ist so Äpfel und Birnen. Und ich glaube, genau das passiert doch bei Duval auch. Der vergleicht Äpfel mit Birnen, oder?
In gewisser Weise ja. Auf der anderen Seite sind es zum Teil die gleichen Rennfahrer, die in den Autos sitzen. Und er sagt ja im Endeffekt nur seine Meinung darüber, wie die unterschiedlichen Autos, die er in seiner Karriere gefahren hat, zu fahren seien. Und je schneller ein Auto ist, je mehr Grip es auch bietet, desto mehr Spaß macht es vielen Rennfahrern natürlich auch. Ja, ich kann mich, wir hatten eben das Thema Suzuka, die S's. Ich glaube, Jenson Button war es, der mal gefragt wurde, wie sich das denn anfühlt in einem Formel-1-Auto, da das so viel Grip hat, die S's durchzufahren. Und der war da hin und weg davon zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Das ist natürlich ein Gefühl, das du in der Formel E nicht hast. Da nimmt man keine Kurve mit 260, 270 und wird bei Seitenkräften von 4G in den Sitz gepresst. Das hat man in der Rennserie einfach nicht, aber da geht es auch natürlich gar nicht drum. Wie gesagt, so unnett ich das auch finde, was er da sagt, ganz komplett von der Hand weisen kann man die Aussagen natürlich auch nicht.
Absolut nicht, nee, gar keine Frage. Und wie gesagt, er kennt die Formel E halt viel besser als wir, wobei das natürlich auch ganz andere Autos sind, die er damals gefahren ist und damals auch nie wirklich im großen Wettbewerb. Als Dragon-Fahrer kommt man in der Formel E üblicherweise halt nicht weit.
Och, er hat aber zweimal auf dem Podium gestanden, das ist jetzt ja...
Ja, na gut, stimmt.
Nicht unbedingt so. Auf der anderen Seite, du hast natürlich recht, er ist das Gen-1-Auto gefahren, damals im Rennen noch mit 170 kW maximal. Das ist, schon eine andere Hausnummer, auch als die Autos heute haben. Und wenn man dann mal liest, was in der nächsten Generation passieren soll, das ist ja dann nochmal ein ganzer Schritt nach vorne.
Ja. Es klingt aber, als hätte er so noch so eine Rechnung offen mit der Formel E. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal ganz frech. Als hätte der die Rennserie verlassen mit, einer offenen Rechnung. Als hätte er noch irgendwie ein Hühnchen zu rupfen.
Ja, wie gesagt, Duval war jetzt sicherlich nicht der Überflieger im Formel-E-Auto, ganz im Gegensatz, ich sag mal, zu den anderen Rennen, die er bestritten hat. Ich glaube, ist einer der vielseitigsten Rennfahrer, den wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Er hat Le Mans gewonnen, er ist LMP1 Weltmeister in der Langstrecken-Weltmeisterschaft geworden. Er hat die Formel Nippon gewonnen, als die Super Formula noch Formel Nippon hieß. Er hat die Super GT gewonnen, durchaus hat er seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt und viele verschiedene Fahrzeuge gefahren in seiner Karriere. Jetzt kommende Saison tritt er in der IMSA an für Cadillac. Autofahren kann der und er hat auch viele verschiedene Autos gefahren. Ich sag mal, vielleicht ist da aber auch die Formel E nicht unbedingt das, was ihm als Fahrer sehr liegt. Lucas Di Grassi ist ja zum Beispiel eher das klare Gegenbeispiel, der jetzt in der Formel E viel besser performt als in den meisten anderen Rennserien, wo er vorher angetreten ist.
Klar.
Weiß nicht.
Aber mal angenommen, wir nehmen jetzt Loic Duvals Aussagen komplett ernst. Du bist jetzt der Formel-E-Chef und Loic Duval ist so der Premierminister von Frankreich. Und es hängt der Paris-Epris auf der Schwebe und du musst jetzt irgendwie die Kritik ernst nehmen, die Duval äußert. Was fehlt der Formel-E denn, damit Duval zufriedener wird und damit die Formel E auch, jetzt mal abgesehen vielleicht vom armen Loic, den wir hier die ganze Zeit durch den Kakao ziehen, um in der großen Motorsport-Community als Weltklasse-Serie anerkannt zu werden, die es mit Formel 1 aufnimmt und mit WEC und mit Rallye-Weltmeisterschaft und so weiter?
In meinen Augen der technische Fortschritt. Wir haben ja schon eine Entwicklung in der Formel E beobachten können und die wird auch weitergehen. Ja, ich sprach eben schon mal an, wenn in Saison 9 die Gen 3 Autos eingeführt werden. Aber ich sag mal, was die Performance angeht, ist das Ganze noch ziemlich am Anfang. Wir hatten da ja zwischenzeitlich mal Spekulationen über Leistungssteigerung auf 500, 600 kW, Allradantrieb und solche Geschichten. Das wäre dann natürlich eine ganz, ganz andere Liga gewesen. Aber wie so oft, und was auch Roborace beispielsweise feststellen musste, die Technik ist einfach noch nicht so weit. Und da ist definitiv auch noch viel Potenzial, dass die Formel E sich entwickeln kann. Und ich denke, wie gesagt, die ersten Schritte in die Richtung sind gemacht. Und wenn wir noch mal ein paar Jahre weiter tun, und dann sehen werden irgendwann, dass beispielsweise in Monaco, wo ja Formel 1 und Formel E zukünftig auf der gleichen Strecke fahren werden, dass da die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind, dann denke ich, wird das auch definitiv zu einer anderen Wahrnehmung der Formel E im ganzen Motorsportumfeld führen.
Stichwort Batterien. Wie siehst denn du das, wenn wir über technischen Fortschritt reden? Fällt mir direkt die Ausstiegsmeldung ein von Audi und BMW, die beide gewissermaßen gesagt haben, Formel E ist uns nicht relevant genug und dazu noch zu teuer. Also vergleichsweise ist die Formel E sehr billig, aber besser als vergleichsweise wenig auszugeben, ist gar nichts auszugeben. Wie siehst denn du das mit der Batterieentwicklung? Ist es langsam Zeit, dass die Formel E die Batterien eröffnet?
Ja, das ist
die Gretchenfrage. Das hat relativ wenig mit Duval jetzt zu tun, aber ich finde das trotzdem ein interessantes Thema, weil früher oder später führt da kein Weg dran vorbei.
Ja, im Endeffekt, bislang ist es ja hauptsächlich deshalb nicht gemacht worden, weil man Angst hat, dass die Kosten ausufern und zum anderen, weil man befürchtet, dass möglicherweise ein Hersteller da ein riesengroßer Schritt in der Batterieentwicklung gelingt und der dann alles andere in Grund und Boden fährt, während ja eigentlich die Herangehensweise der Formel E ist, das Ganze möglichst unvorhersehbar und eng zu gestalten. Und wie gesagt, da wäre denkbar, dass die Batterieentwicklung das Ganze dann doch ein bisschen in die falsche Richtung lenkt aus Sicht der Formel E. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal klar vor Augen führen, wenn da sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung von verschiedenen Herstellern investiert wird, wird man auch sicherlich nicht mehr die günstigen Preise für Privatteams, die man aktuell hat, relativ günstigen Preise, halten können, sondern da wird auch das ganze Paket teurer. Und ich weiß nicht, ob da Kosten und Nutzen tatsächlich noch in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Irgendwann wird man bestimmt den Weg gehen müssen, schon fast. Aber ich denke, dass wir noch einige Jahre vor uns haben, wo der Fokus erstmal ein anderer sein wird als Batterieentwicklung. Und auch im Zusammenhang mit Gen 3 ist ja bekannt geworden, dass die Batterien wieder kleiner und leichter werden sollen und dass stattdessen Schnellladestops kommen. Vielleicht ist ja das, ich sag mal, ein Schritt in die richtige Richtung und möglicherweise dann für die vierte oder fünfte Fahrzeuggeneration dann, ich sag mal, der Punkt, an dem man auch bei der Batterieentwicklung auf Eigenentwicklung gehen kann.
Das ist so super interessant, weil die Formel E, habe ich das Gefühl, möchte bei den Batterien in eine ganz andere Richtung, als es die Hersteller wollen. Die wünschen sich natürlich, dass sie so viel am Auto schrauben können, wie sie wollen, um so viel wie möglich vielleicht auch zu lernen für die Straße und selbstverständlich, um so viel wie möglich zu gewinnen, damit sie so viel wie möglich in den Schlagzeilen sind, bla bla bla. Ist ja auch ein großes Marketinggebäude, was die Formel E bietet für die Hersteller. Klar. Die Formel 1 selbst möchte allerdings den spannendsten Motorsport, der irgendwie möglich ist, haben. Also das ist irgendwie so verkehrte Welt. Wie drücke ich das jetzt aus? Wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin jetzt mal bereit und schreibe der Formel 1 ihre Zukunft als Technologielabor ab. Und sage, auch wenn die E-Fuels oder wie diese synthetischen Kraftstoffe heißen, ab 2023 kommen, das rettet die Formel 1 nicht vor dem Technologischen aus. Sportlich gesehen, glaube ich, kann die Formel 1 noch weiter bestehen und wird dann so eine Entertainment-Sportart werden, wo es dann um Sportler geht, die sportliche Leistung erbringen und um spannende Autorennen wird es gehen, aber nicht mehr um technologisch relevante Technologien. Das wird sich in Richtung Formel E verschieben, ist jetzt mal einfach mal meine These. Und komischerweise erlaubt man in der Formel 1, die technologisch kaum mehr eine große Zukunft hat, technologisch so ziemlich jede Entwicklung, die man sich irgendwie im Rahmen des Regelwerks vorstellen kann. Und in der Formel E, die technologisch eine Zukunft hat, grenzt man die technologische Entwicklung der Hersteller ein. Also es ist ganz komisch irgendwie. Eigentlich müssten die beiden Serien ihre Rollen tauschen dabei, finde ich.
Dann müssten aber auch die Budgets, mit denen in beiden Serien angetreten wird, untereinander getauscht werden. Ja, also ist ja auch ganz klar, wie gesagt, wenn die Formel E das Hightech-Forschungslabor wird, dass da dann irgendwann dreistellige Millionenbeträge investiert werden müssen, um einfach nur mit dabei zu sein. Ja, und dann hat man noch nichts gewonnen. Es ist die Frage, wie gesagt, die Formel 1 hat ein riesengroßes Standing, sie hat eine riesengroße Geschichte und dank Bernie Ecclestone auch in der kommerziellen Geschichte sich sehr, 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 sehr stark weiterentwickelt. Ja, die lachen über die Summen, über die es in der Formel E geht.
Klar. Aber glaubst du nicht, dass das früher oder später passieren könnte? Dass wenn die Formel E-Hersteller sich irgendwann durchsetzen gegen die Formel E-Organisation, wir auch wirklich hohe Budgets sehen, damit man überhaupt nur teilnehmen kann?
Hängt auch davon ab, wie die Formel E weiter wachsen wird. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man mal sagen. Und ich bin da lieber etwas vorsichtig, wenn Audi und BMW jetzt schon am Ende der kommenden Saison aussteigen, weil sie sich auch ohne einen Antrieb neu entwickeln zu wollen, die darauffolgende Saison nicht mehr leisten wollen. Wie soll das erst aussehen, wenn irgendwann die Budgets 20, 30 mal so hoch sind wie jetzt?
Es würde bedeuten, dass die kleinen Teams aus der Formel E rausfliegen würden. Ohne Frage. Es gäbe dann halt nur noch die Porsches und die Jaguars und die Mercedeses.
Und dann haben wir eine neue DTM mit Elektromonopostos, wo zwei oder drei Marken noch gegeneinander fahren, mit jeweils 8 Fahrzeugen.
Ja, oder es gibt ja Kundenfahrzeuge, so ein bisschen wie in der Formel 1. Da gibt's ja auch nur noch, wie viele Hersteller gibt's? Ferrari 1, Mercedes 2, Honda gerade so noch 3 und Renault. Beziehungsweise Alpine 4. Habe ich noch wen vergessen? Sind auch nur 4 Hersteller.
Ja, klar. Aber natürlich macht man da auch, ich sag mal, Kundenteams, die selbst viel entwickeln, auch wenn es nicht der Motor ist. Ist, glaube ich, eine ganz andere Basis, die dahinter steht, als in der Formel E, ja, wo man ein Virgin-Team hat zum Beispiel, ja, die zwar auch Kundenmotoren von Audi beziehen, aber gar nicht in der Lage wären, vermutlich da mit so einem hohen Budget überhaupt antreten zu können.
Eine unheimlich spannende Diskussion auf jeden Fall. Letzten Endes schließt das wohl an die Frage, hat der Motorsport eine Zukunft? Aber das ist wahrscheinlich eine ganz eigene Episode, die wir darüber machen könnten. Und ja, nehmen wir auf die Liste. Vielleicht kommt das früher oder später einfach mal. Super, super spannend jedenfalls. Und nach den ganzen heißen Diskussionen würde ich vorschlagen, legen wir mal ein bisschen die Füße hoch, entspannen uns und gucken durch Tobis Teleskop. Ah, mal ein bisschen Normalität. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Dieses Mal mit einem Rückblick. Heute, nämlich am 10. Januar, vor genau 6 Jahren, gewann Antonio Felix da Costa sein erstes Formel-E-Rennen in Buenos Aires. Es war damals das erste Mal, dass ein Fahrer als Sieger über die Ziellinie fuhr, ohne zuvor auch nur eine einzige Runde des Rennens angeführt zu haben. Hintergrund war, dass Nick Heidfeld in der allerletzten Runde eine Durchfahrtsstrafe antreten musste und somit den sicher geglaubten ersten und, wie wir heute wissen, auch einzigen Formel-E-Sieg verloren hat und am Ende nur Achter wurde. Diesen E-Prix übrigens haben wir uns am 24. März des vergangenen Jahres in unserer Serie Formel-E and Chill angeguckt. Es war außerdem das Lieblingsrennen meines geschätzten Kollegen Tobi Blum.
Ja, das bin auch ich. Ist, glaube ich, auch nach wie vor so. Bei dem Berlin-E-Prix im August kam kein neuer Lieblings-E-Prix dazu. Ich glaube, bei niemandem. Außer vielleicht bei Felix da Costa. Aber für mich immer noch Buenos Aires 2015 ein großartiges Rennen. Eigentlich müssten wir die Serie mal zurückbringen. Ist ja wieder Lockdown. Wir haben ja alle Zeit. Und bis zum Saisonauftakt ist ja auch noch ein bisschen hin. Formel E
könnte man machen, ja.
Könnte man mal machen. Oder wir machen Accelerate und Chill, damit Tobi Wirtz auf seine Kosten kommt und endlich wieder virtuellen Motorsport gucken kann.
Arsch.
So, dann kommen wir in die letzte große Quiz-Rubrik dieser Woche. Wie immer das Grid Dummies Formel E-Quiz. Tobi und ich haben Fragen vorbereitet füreinander. Und ich würde vorschlagen, du darfst loslegen mit deiner ersten Frage. Wir zählen Punkte und gucken, wer am Ende die meisten Punkte sammelt.
Alles klar. Ja, mittlerweile steht ja offiziell auch fest, dass die Formel-E-Saison mit einem Doubleheader in Diriyah startet, wie schon letzte Saison. Apropos Doubleheader, der wievielte Doubleheader der Formel-E-Geschichte wird das denn sein?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich wieder zählen?
Du darfst zählen.
Ich glaube, die ersten 2 Saisons hatten nur London Doubleheader. Das wären dann 2 Doubleheader. Dann kam Hongkong in Saison 3 mit einem Saisonauftakt Doubleheader. Das ist der 3. Ich glaube, in Saison 3 gab es dann New York einen 4. Doubleheader. Die Saison darauf gab es 2 Doubleheader mit New York und Montreal. Vorausgesetzt, Hongkong hatte nicht auch noch einen Doubleheader zum Saisonstart. Weiß ich nicht. Okay, 6 jedenfalls. Saison, wo bin ich? 5, ne? Hatte in New York einen Doubleheader. Es gab nochmal in Berlin einen Doubleheader, glaube ich. Sind 8.
Das wären 8.
Es gab, das war nämlich, als der Brüssel-E-Prix ausgefallen ist, ist Berlin nochmal doppelt eingesprungen. Und im letzten Jahr hatten wir 3 Doubleheader in Berlin. Sind dann 11 insgesamt. Ich glaube, es gab Diriyah mal einen Doubleheader, sind 12. Ich höre auf zu zählen. Das ist der 13. Doubleheader, der jetzt ansteht.
Das klang sehr schlüssig, was du da alles gesagt hast. Ich muss gerade selber gucken, weil ich mir jetzt, nachdem du es gesagt hast, nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Und tatsächlich ist es so, du hast alle bisherigen Doubleheader richtig aufgezählt.
Ja!
Das ist Nummer 13.
Oh, was ein Glück. Super. Ich glaube, ich habe einen vergessen, aber dafür einen doppelt irgendwie gesagt oder sowas. Ach, ist das schön. Der erste Punkt. Ich glaub's fast gar nicht.
Wunderbar.
Deine erste Frage, die glaubst du vielleicht auch gar nicht. Es geht um die Accelerate-Liga. Da liegen im Preispool 100.000 Euro, die dem den Siegern winken, den Top 24. Der Meister bekommt 20.000 davon. Und wie viel Geld haben alle von den 24 Teilnehmern mindestens sicher?
Das müssten 1.800 Euro sein. Ich hatte extra nochmal die Teilnahmebedingungen durchgelesen und da sind mir ein paar seltsame Dinge aufgefallen. Das ist aber, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal. Aber ich glaube, 1.800 Euro war der Geldbetrag, der jedem der 24 Teilnehmer sicher war.
Punkt für dich. Die Plätze 17 bis 24 kriegen jeweils 1.800 Euro und danach wird's gestaffelt höher bis zum ersten Platz, der wie gesagt 20.000 Mäuse kriegt.
Okay, dann die zweite Frage für dich. In Österreich wird die Formel E ja live im ORF übertragen bis zum Ende von Saison 9, was Sommer 2023 bedeutet. Mhm. Seit wann überträgt denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich die Formel E?
Oh, das ist eine Frage, die ich wissen müsste, weil ich ja immer für die Vorschauen die TV-Zeitpläne mir angucke. Ich glaube zu wissen, dass beim Zürich-E-Prix in Saison 4, ach nee, das war der SRF, öffentlich-rechtlich in der Schweiz übertragen hat. Aber ich glaube, damals war schon ORF Sport Plus für die Formel E verantwortlich. Saison 3 scheint mir ein bisschen früh, deswegen sage ich, die vierte Saison mit besagtem Zürich-E-Prix war die erste ORF-Saison.
Also welches Jahr?
2017, 18.
Das ist leider falsch, es war die Saison davor schon, 2016.
Ach, schade. Na gut, okay. Dann bleiben wir für meine zweite Frage thematisch in der Schweiz und gucken zu Eduardo Mortara. Der ist ja sonst eher als zurückhaltende Person bekannt, fährt für Venturi in der Formel E und jetzt tauchte ein Video von ihm auf, das es in sich hat, sag ich mal. Da hat sein Team sogar auf Twitter geteilt und meine Frage ist ganz einfach, was passiert in dem einen Clip von Edo Mortara?
Ich habe mitbekommen, dass Venturi so Videoclips geteilt hat, wo es darum geht, dass sich die Fahrer fit halten. Und wenn du darauf ansprichst, dann ist, glaube ich, Edo Mortara schwimmen gewesen. Da würde ich sagen, er war schwimmen.
Lass ich zählen. Ja, ist richtig. Er geht Eisbaden im Genfer See. Wäre die vollständige Antwort gewesen, aber schwimmen ist, glaube ich, nah genug dran. 2-1.
Oh, Glück gehabt. Ja, Happy Birthday, Samuel Bird. Der neue Jaguar-Pilot ist 34 geworden am gestrigen Samstag, was seine Mutter Diane zum Anlass nahm, ein Kinderfoto in Schuluniform auf Twitter zu posten. Wer es nicht gesehen hat, kann gerne auf dem eformel.de Twitter-Account gucken. Wir haben das retweetet. Meine Frage an dich, lieber Tobi, wie heißt denn der gute Sam eigentlich mit seinem zweiten Vornamen?
Samuel L. Jackson Bird heißt er bestimmt. Ich weiß es, glaube ich. Jackson ist schon der gleiche, der richtige Anfangsbuchstabe und auch der zweite Buchstabe ist richtig. Ich glaube, er heißt Jamie oder Jamieson, wie der vollständige Name von Jamie, glaube ich, wäre. Aber ich meine, er heißt Samuel Jamie Bird.
Er heißt Samuel Jamie Bird.
Yes! Punkt für mich! Wir haben schon über den Diriyah-E-Prix geredet, als Saisonstart 2021 mit den untypischen S-Kurven und so weiter. Im ersten Sektor gibt's neben diesen S-Kurven auch eine relativ gut ausgebaute Boxenanlage und die königliche Loge, die da über Kurve 3 müsste das, glaube ich, sein, steht. Die ist aus Holz gebaut. Direkt über der Rennstrecke mit einer Glasfront kann man auf die Strecke gucken. Meine Frage bezieht sich auf diesen Holzbau. Wo haben wir dieses Holz denn in der Formel E schon mal genutzt gesehen?
Das weiß ich leider in der Tat wirklich. Und zwar war das beim Zürich E-Prix.
Und da zwar wo?
Holz.
Gib nur einen Punkt, wenn du die ganze Antwort weißt.
Boah.
Puh. Einen halben Punkt hast du schon mal sicher, glaube ich. Wobei, nee, dann verliere ich ja. Nee, hast du noch gar keinen Punkt sicher.
Oh, Mann, was war denn das?
Um es nochmal zu spezifizieren, Zürich E-Prix ist sicher, habt ihr ja schon den halben Punkt gerade versprochen. Und wo an der Strecke wurde das Holz benutzt?
Ich meine mich erinnern zu können, dass in Zürich beim E-Prix nicht die damals üblichen Boxenzelte verwendet wurden, sondern stattdessen da diese Holzbauten errichtet wurden. Deshalb sage ich einfach mal für die Boxengaragen.
Richtig. Damit kriegst du auch den ganzen Punkt. Oh. Die Boxenanlage, die Garagen der Teams waren aus Holz gebaut und das gleiche Holz benutzt jetzt die königliche Loge in Saudi-Arabien für den Diriyah-E-Prix. Damit ist der Endstand 3-2 für Wirtz gegen Blumen mal wieder verloren, aber es ist ja fast schwer gegen Tobi gegen Tobis Fragen zu stellen. Wobei ich mich ganz gut geschlagen habe. Also ich bin besonders stolz auf die gezählten Doubleheader. Also sonst bin ich ja mit Zahlen bin echt nicht gut für Zahlen zu gebrauchen, aber diesmal hat es irgendwie gut geklappt.
Also Bis 12 Zellen klappt ganz hervorragend bei dir.
Danach wird's aber schwer. Danach muss man nämlich das die Zahlen schreiben und nicht in Wörtern ausdrücken. Das habe ich gelernt. Bis 12 schreibt man Zahlen aus. Tobi, was machst du denn noch so heute? Es ist Sonntag. Also die Sonne geht langsam unter. 16.30 Uhr, Punkt genau. Ja, Punktlandung heute beim Podcast. Hast du was vor noch?
Nee, also heute muss ich sagen, ist meine Motivation sehr überschaubar. Ich denke, ich werde mir gleich noch was zu essen machen und dann wahrscheinlich einen gemütlichen Abend bei und mit Netflix mir genehmigen. Eventuell noch ein bisschen was recherchieren, weil ich noch einen Artikel in der kommenden Woche schreiben will, wo ich noch ein bisschen was vorbereiten muss, aber mal sehen, wie meine Lust und Laune nachher ist.
Immer
wie sieht's denn bei dir aus?
Arbeiten, Tobi, immer am Arbeiten. So lob ich mir das oder so.
Naja.
Ich weiß so, nicht.
Ich würde jetzt Netflix nicht als Arbeit bezeichnen.
Naja, aber recherchieren, viel Arbeit, du. Ich glaube, ich weiß nicht. Es kommt heute Football und ich bin ja großer American Football Fan neben der Formel E. Ich glaube, ich gucke mir heute Playoffs an und schaue, wie ein rundes Ei durch die Luft geworfen wird oder manchmal auch getragen wird. Und alternativ schlage ich dir einfach mal vor, versuch dich doch mal zu qualifizieren für Formel E Accelerate. Vielleicht hast du die Chance auf die Top 2.
Da ich kein entsprechendes Equip hier zur Verfügung habe, fürchte ich, wird das leider ganz, ganz schwierig.
Ich hab's schon versucht und es lief nicht gut. Also von den Top 2 bin ich noch, ich glaube, 109 Plätze entfernt. Ich habe gerade die Seite aufgeschlagen. Ich liege auf Position 111 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme von insgesamt 227. Also gerade so die erste Hälfte. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste.
Wie ist denn deine Rundenzeit?
Momentan 1:10,9. Da sind aber noch ein paar Zehntel drin und ich weiß auch, wo sie auf der Strecke sind.
Da sind sogar über 2 Sekunden drin.
Ja. Also ganz so gut wie die Topfahrer bin ich dann doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist immer diese Frage bei Simracing. Wo um alles in der Welt? Du reißt dir ein Bein aus, damit du deine 1:10,9 da rauskriegst und guckst auf das Zeitentableau und siehst, dass jemand irgendwie 2 Sekunden schneller ist als du auf deiner Runde. Und du hast keine Ahnung, wo die Zeit herkommt. Das muss die Fahrweise sein. Die driften alle immer so. Das kann ich nicht.
Ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich das so ein bisschen verfolgt, auch ja, was da der ein oder andere Profi-Simracer bei Twitch gezeigt hat. Und wenn man dann sieht, geht raus, fährt seine erste gezeitete Runde, macht 4 riesen Fehler auf der Runde und hat dann am Ende eine 1:10,7 da stehen, wo der Tobi überhaupt nicht drankommt mit einer perfekten Runde. Das ist schon eine andere Welt.
Das sind Hacks, sage ich. Ich sage, das ist alles gehackt.
Okay, ich gebe es an Michi Heuer weiter. Kein Thema.
Wir haben jetzt jedenfalls ein paar Tage Zeit. Ich halte euch auch im Laufenden, wie es nächste Woche steht mit meiner Bestzeit. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Nur 14. Januar ist, glaube ich, durch die Qualifikation. Also muss mich langsam ranhalten, damit ich hier noch ein paar Zehntelchen weggefräst kriege. Erstmal geht's jetzt allerdings in die Postshow für Tobi und mich und für euch in die Kalenderwoche. Ist das jetzt Kalenderwoche 2 oder Kalenderwoche 3? Guck mal, es ist der 10. Januar und ich habe schon keine Ahnung mehr, welche Kalenderwoche wir sind. Ich glaube Kalenderwoche 2.
Genau, Donnerstag ist ausschlaggebend. Wenn Donnerstag schon im neuen Jahr liegt, ist es Kalenderwoche 1. Und das ist tatsächlich diese Woche der Fall gewesen, weil Donnerstag der 7. war.
Tja, also, wie gesagt, Zahlen kann ich nicht so gut. Danke fürs Update, Tobi. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Mach's besser. Ciao, ciao.
Ciao. So, und jetzt müssen wir kurz eine Pause einlegen, Tobi, weil ich vergessen habe, eine dritte Frage aufzuschreiben.
Ach du liebe Güte.